Stellt euch vor, ihr betretet ein Zimmer. Mit dem Knie stoßt ihr gegen eine offene Kommode. Ihr haltet inne. Vor euch Unordnung. Aber keine gewöhnliche Unordnung. Irgendwas stimmt hier nicht. Euer Blick tastet den Raum ab. Auf dem Boden liegen ein umgestürzter Hocker, ein paar Schuhe, Schlüssel stecken in einer Holztür. Eine gelbe Petroleumlampe, achtlos auf die Seite gefallen. Als hätte jemand den Raum hastig verlassen oder als wäre etwas eskaliert. Für einen kurzen Moment denkt ihr, ein Einbruch. Jemand war hier und ist wieder verschwunden. Doch dann seht ihr es. Flecken, rot, auf dem Bett, auf dem Boden. Sie führen zu einem weißen Tuch. Darunter liegt ein Körper. Zwei Füße ragen hervor. Still, bewegungslos. Euch wird klar, das hier ist kein chaotisches Zimmer. Ihr steht an einem Tatort. Und was hier geschehen ist, lässt sich nicht so leicht entschlüsseln. In diesem Städel Mixtape gehen wir auf Spurensuche. Max Beckmann macht uns mit seinem Gemälde Der Mord aus dem Jahr 1933 zu Detektivinnen und Detektiven. Wir betreten einen Raum und stoßen auf eine Tat, die bereits geschehen ist. Das Bild liefert viele Hinweise. Ging es Beckmann um eine persönliche und ganz konkrete Erfahrung oder um eine grundsätzliche künstlerische Frage, wie lässt sich das Chaos zeigen, das entsteht, wenn ein Leben abrupt endet? Die Enge des Raums, die harten Linien und das ungewisse Geschehen erzeugen ein Gefühl von Ausweglosigkeit. Der Täter längst verschwunden und wir bleiben allein mit den Spuren zurück. Lässt sich also rekonstruieren, was hier geschehen ist? Oder bleibt diese Szene ein Cold Case? Es gibt viele mögliche Szenarien. In vier Rekonstruktionen dieser Tat, dieses Werks, tauchen wir jetzt ein und am Ende seid ihr gefragt. Welche Deutung erscheint euch am plausibelsten? Welche erklärt am besten, warum Beckmann genau dieses Motiv gewählt hat? Und damit ein herzliches Hallo zur allerersten Folge im Jahr 2026 vom Städel Mixtape. Der Podcast, in dem wir Kunst hörbar machen. Eine Zusammenarbeit vom Radiosender Byte FM und dem Städel Museum in Frankfurt. Mein Name ist Liz Remter und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid oder auch zum ersten Mal hergefunden habt. Denn Monat für Monat schauen wir uns hier ein Kunstwerk aus der Sammlung des Städel Museums an und bringen es mit Musik in Verbindung. Was könnten die Künstler gehört haben? Welche thematischen Brücken gibt es zur Musik? Und welche Stimmung erzeugt das Werk beim Betrachten? Diesen und vielen weiteren Fragen gehen wir hier nach und so entsteht zu jedem Kunstwerk ein ganz individueller Soundtrack. Auch ihr seid jedes Mal gefragt. Ihr könnt uns nämlich verraten, welche Musik ihr mit dem Werk verbindet. Im nächsten Monat widmen wir uns hier zum Beispiel einem Gemälde von Gustave Courbet, Die Woge, entstanden zwischen 1869 und 1870. Schaut euch das Bild gerne in der digitalen Sammlung des Städelmuseums an und schreibt mir gerne eure Ideen an mixtape@städelmuseum.de. Den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Nun zurück zu unserem Mord von Max Beckmann. Warum bringt der Maler einen Mord aufs Blatt? Zuerst müssen wir dafür in die Zeit von Max Beckmann eintauchen. Seine Geschichte beginnt Ende des 19. Jahrhunderts. Zur selben Zeit wie die Uraufführung dieses Stücks von Ethel Smith. Im Januar 1884 wurde das Streichquintett in E-Dur von der britischen Komponistin Ethel Smith im Leipziger Gewandhaus uraufgeführt. In derselben Stadt, im selben Jahr, nur wenige Wochen später, erblickt Max Beckmann das Licht der Welt. Er ist das dritte Kind der Familie und mit Abstand das jüngste. In der Schule gilt er als nicht besonders begabt. Dafür zeichnet er viel und interessiert sich für Kunst und ihre Geschichte. Mit 16 Jahren besteht Beckmann die Aufnahmeprüfung an der Großherzoglichen Sächsischen Kunstschule. Dort knüpft er enge Freundschaften, unter anderem mit dem Maler Ugi Battenberg und Minna Tube. Minna wird später seine Frau. Mit zunehmender Bekanntheit wird Beckmann Teil der zeitgenössischen Kunstszene, allerdings ohne sich ihr wirklich anzuschließen. Eine Einladung der Künstlergruppe Brücke lehnt er ab. Der expressionistischen Malerei, die gerade den künstlerischen Zeitgeist beherrschte, kann er wenig abgewinnen. Auch die radikale Abstraktion, wie sie etwa Henri Matisse vertritt, oder die gegenstandslose Malerei eines Wassily Kandinsky lehnt Beckmann ab. Stattdessen sucht er nach einer eigenen, modernen Form der figurativen Malerei. Einer Malerei, die erkennbar bleibt, aber neue Wege geht. Beckmann lässt sich keiner Kunstrichtung eindeutig zuordnen. Er macht seine eigene Sache. Doch er hat in einer Zeit gelebt, in der Gewalt zum Alltag wurde. Die Jahre des Ersten Weltkrieges und die des Nationalsozialismus. Musik für 7 Saiteninstrumente. Dieses Stück veröffentlichte der Komponist Trudi Stephan im Jahr 1912. Nur 2 Jahre später, im Sommer 1914, begann der Erste Weltkrieg. Wie viele andere glaubte auch Stephan zu diesem Zeitpunkt noch, der Krieg werde nur von kurzer Dauer sein. Als er eingezogen wurde, ging er davon aus, dass es sich lediglich um eine vorübergehende Unterbrechung seiner künstlerischen Arbeit handelte. Seine Pläne reichten bereits weiter. Für 1915 war in Frankfurt die Uraufführung seiner Oper »Die ersten Menschen« vorgesehen. Doch dazu kam es nicht mehr. Rudi Stephan starb an der Ostfront bei Tarnopol, einem Gebiet in der heutigen Ukraine, der später zu den schrecklichsten Kriegsschauplätzen des 20. Jahrhunderts zählen sollte. Nur wenige Tage nach seinem ersten Fronteinsatz kam er im Schützengraben ums Leben. Zur gleichen Zeit befand sich auch Max Beckmann an der Ostfront und erlebte die Grauen des Krieges aus nächster Nähe. Er hatte sich freiwillig als Sanitätshelfer gemeldet und versorgte verwundete Soldaten. Das unmittelbare Erleben des Krieges hinterließ bei ihm tiefe Spuren. Beckmann reagierte mit Faszination, mit Erschütterung und zunehmend mit Angst. '15 wird Max Beckmann vom Kriegsdienst freigestellt. Er geht nach Frankfurt und findet dort Unterkunft bei seinem Freund Ugi Battenberg. Die Stadt wird in den folgenden Jahren zu seinem Lebensmittelpunkt. Beckmann ist jetzt fest im Frankfurter gesellschaftlichen und kulturellen Leben verankert. Er besucht Kabaretts und Bars, streift durch die Stadt und hält sich auch an Orten wie dem Frankfurter Hauptbahnhof auf. Dort beobachtet er Menschen, hört Gespräche, nimmt Stimmung wahr. All diese Eindrücke fließen später in seine Werke ein. Zu dieser Zeit steht Beckmann auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Bekannt ist er vor allem als Maler kraftvoller, ausdrucksstarker Ölgemälde. Doch das Zeichnen begleitet ihn sein Leben lang. Auf Papier hält er Alltagsszenen fest. Ärzte und Verwundete im Lazarett, wartende Menschen am Bahnhof, Freunde und Familie. Manche Blätter sind schnelle Skizzen, andere eigenständige Werke. sowie der Mord. Es ist keine Skizze und keine Vorbereitung, sondern ein abgeschlossenes Kunstwerk. Ein Aquarell auf Papier. Und ein Aquarell wird auch in diesem Song gemalt, allerdings mit Klängen und Worten. Aquarella do Brasil. Brasil, terra boa e gostosa, da morena cestrosa, de olhar indiferente. Brasil, samba que dá para o mundo se admirar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Aquarella do Brasil ist ein Samba-Klassiker aus dem Jahr 1939. Der Song besingt die Schönheit Brasiliens und schon im Titel wird das Aquarell zur Metapher für Farbe, Leichtigkeit und Lebensfreude. Doch das Aquarell steht nicht nur für Schönheit. Als Metapher beschreibt es in der Musik oft auch Vergänglichkeit, Flüchtigkeit und etwas Unvorhersehbares. Genau das, was wir auch bei Der Mord von Max Beckmann sehen können. Beckmann legte die Komposition zunächst mit schwarzer Kreide an, die an einigen Stellen noch durch die Farbe hindurch scheint. Darüber setzte er mit dem Pinsel eine reduzierte Farbpalette. Türkisblau, braun, gelb und rot. Die Farben wirken hell und transparent, typisch für Aquarellmalerei. Um ein Vermischen der einzelnen Farbflächen zu vermeiden, ließ Beckmann dazwischen immer wieder das weiße Papier stehen. Charakteristisch sind die kräftigen schwarzen Linien, mit denen er die Formen nach dem Trocknen umriss. Sie geben dem Bild Spannung und Halt. Gleichzeitig lösen sich Gegenstände und Raum teilweise in Muster und Formen auf. Nicht alles lässt sich eindeutig erkennen oder benennen. So entsteht ein Tatort, der mehr Fragen stellt, als er beantwortet. Wie in einem echten Kriminalfall bleiben viele Details offen. Der genaue Ablauf, Täter und Opfer. Kommen wir also zurück zum Mord und dem ungelösten Fall. Zur Zeit seiner Entstehung reagieren Beckmanns Werke häufig auf politische und gesellschaftliche Spannung. Auch dieses Bild erzählt davon, ohne eine eindeutige Lösung zu liefern. Die Gesellschaft der Weimarer Republik war geprägt von Instabilität, politisches Chaos und wirtschaftlichen Problemen. Große Teile der Bevölkerung lebten in Armut, die Zahl der Alkohol- und Drogensüchtigen, aber auch die Zahl der illegalen Prostituierten stieg, genauso wie die Selbstmordrate und gewaltsame Mordfälle. Und von letzterem handelt vielleicht auch unser Bild von Beckmann. Vielleicht sehen wir ein Szenario wie in diesem Song von Randy Newman, In Germany Before the War.
In Germany before the war, there was a man who owned a store. In 1934, in Düsseldorf. And every night at 5:09, he'd cross the park down to the Rhine, and he'd sit there by the shore. I'm looking at the river, but I'm thinking of the sea. I'm thinking of the sea. I'm looking at the river, but I'm thinking of the sea. A little girl has lost her way, with hair of gold and eyes of gray, reflected in his glasses as he watches her. A little girl has lost her way, with hair of gold. I'm looking at the river, but I'm thinking of the sea, thinking of the sea, thinking of the sea.
my little golden girl and I, and she lies very still.
In Germany Before the War ist ein Song, den Randy Newman aus seinem Album Little Criminals veröffentlicht hat. Dabei geht es in dem Song um kein kleines Verbrechen. Inspiriert wurde dieser Song von einem Film aus dem Jahr 1931. Der Film M handelt von einem Kindermörder in einer Großstadt. Und tatsächlich gab es in dieser Zeit einen realen Serienmörder, der in Düsseldorf sein Unwesen trieb. Peter Kürten wurde im Juli 1931 hingerichtet, nachdem er 9 Morde gestanden hatte. Er war bekannt als der Vampir von Düsseldorf. Ihm wurde nachgesagt, das Blut von Opfern getrunken zu haben. Es war einer der Fälle, von denen Max Beckmann sehr wahrscheinlich in der Tageszeitung gelesen hatte. Denn in den Jahren vor der Entstehung seines Aquarells erschütterten mehrere spektakuläre Mordfälle die deutsche Öffentlichkeit. 1921 etwa nahm die Berliner Polizei den Hausierer Karl Großmann fest. Ihm wurden 23 Frauenmorde zur Last gelegt. Als die Beamten ihn in seiner Wohnung überraschten, fanden sie eine gefesselte Frau auf seinem Bett. Ein schlichtes Metallbett, ganz ähnlich wie das auf Beckmanns Blatt. Nur wenige Jahre später, 1924, wurde Fritz Hamann, der sogenannte Schlächter von Hannover, überführt. Ihm wurden 24 Morde an Jungen und jungen Männern angelastet. Zuvor hatte man hunderte menschliche Überreste aus der Leine geborgen. Solche Fälle gingen durch alle Medien und sie erschütterten die Gesellschaft zutiefst. Gut möglich, dass Beckmann diese Berichte von wahren Verbrechen kannte und sie sich in sein Gedächtnis eingebrannt haben. Hat er in Der Mord, also Jahre später, die Gewalttaten psychisch kranker Männer verarbeitet? Eine eindeutige Antwort darauf werden wir wohl nie bekommen. Aber vielleicht erscheint euch ein anderes Szenario auch plausibler. Dafür gehen wir einen Schritt weiter, hinein in die 1930er Jahre.
Wohin auch das Auge blicket, Moor und Heide nur ringsum. Vogelsang uns nicht erquicket, Eichen stehen kahl und krumm. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Hier in dieser öden Heide ist das Lager aufgebaut, wo wir fern von jeder Freude Winterstacheldraht verstaut. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Morgens ziehen die Kolonnen in das Moor zur Arbeit hin, graben bei dem Brand der Sonne, doch zur Heimat steht der Sinn. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Heimwärts, heimwärts, jeder sehnet nach den Eltern, Weib und Kind. Manche Brust ein Seufzer sehnet, weil wir hier gefangen sind. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Auf und nieder gehen die Posten, keiner kann hindurch. Flucht wird nur das Leben kosten, vierfach ist umzäunt die Burg. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor.
Die Moorsoldaten ist ein Widerstandslied, das 1933 im Konzentrationslager Bürgermoor im Emsland entstanden ist. Als Reaktion auf Zwangsarbeit, Gewalt und die menschenunwürdigen Lebensbedingungen im Lager. Einer der Autoren war der Schauspieler und Schriftsteller Wolfgang Langhoff, gemeinsam mit weiteren Gefangenen. Das Lied verbreitete sich rasch über die Lager hinaus und wurde zu einer der bekanntesten Hymnen des Widerstands gegen das nationalsozialistische Regime.
Dann ziehen die Moorsoldaten nicht mehr mit dem Spaten ins Moor.
1933 ist ein Schlüsseljahr. Am 30. Januar wird Adolf Hitler zum deutschen Reichskanzler ernannt. Rasch eskaliert vor allem in deutschen Großstädten der systematische Terror. Politische Gegner werden verfolgt, eingeschüchtert und bedroht. In der sich polarisierenden Gesellschaft gehören Straßenkämpfe und gewaltsame Auseinandersetzungen zum Alltag. Auch in Frankfurt, Max Beckmanns Wohnort Anfang 1933, sind heftige Unruhen und politische Morde zu verzeichnen. Besonders massiv werden jüdische Menschen drangsaliert, bedroht und angegriffen. Wohnungen werden gestürmt, Menschen in ihren eigenen vier Wänden misshandelt und beraubt. Der öffentliche Raum und auch das Private werden zu Orten der Angst. Gewalt wird zum politischen Mittel. Max Beckmann erlebt sie in den Städten mit eigenen Augen. Es war eine ruhelose, beängstigende Zeit. Verweist die verwüstete Wohnung, das blutgetränkte Laken und der geflohene Täter also auf diese Realität? Vielleicht zeigt Beckmann keinen erfundenen Kriminalfall, sondern das gewaltsame Eindringen ins Private. Einen frühen politischen Mord, wie er 1933 bereits geschah. Beckmann wäre dann kein distanzierter Beobachter, sondern Zeitzeuge einer Eskalation, die er selbst erlebt hat. In diese Zeit fällt auch der nächste Song, 1931 komponiert, noch vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten und doch Teil einer Musik, die kurz darauf als entartet, diffamiert und verboten wurde, wie Beckmanns Kunst. Ein Stück, das für Freiheit und Bewegung steht. Mit ihm öffnet sich unser drittes Szenario.
It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I, 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 do I. It don't mean a thing. All you gotta do is sing. Do I, 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 do I. It makes a difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. Oh, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I, 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 do I. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I do, don't mean a thing, all you gotta do is sing. Do I do, it makes a difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. Oh, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I do, 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 I.
Ella Fitzgerald, It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing, geschrieben von Duke Ellington. Ein Song, der für Rhythmus, Freiheit und individuellen Ausdruck steht. Anfang der 1930er Jahre ist diese Musik international präsent. Doch in Deutschland wird sie mit dem Machtgewinn der Nationalsozialisten bald als undeutsch und entartet diffamiert und verboten. Gerade deshalb wird Swing zum Symbol der Swing-Jugend, einer urbanen Gegenkultur in Städten wie Berlin, Hamburg und Frankfurt, die sich bewusst der Gleichgestaltung entzieht. Zur selben Zeit steht Max Beckmann noch auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Anfang der 1930er Jahre ist er erfolgreich, angesehen und fest im kulturellen Leben Frankfurts verankert. An der Städelschule leitet er als Professor die Meisterklasse für Malerei. Seine Werke werden international ausgestellt. Bis in die USA ist Beckmann bekannt. Doch seine moderne, eigenständige Kunst widerspricht den Vorstellungen des NS-Regimes. In der Presse wird er zunehmend angegriffen, seine Malerei als undeutsch diffamiert. Beckmann selbst spricht vom Irrsinn seiner Zeit und meint damit die wachsende Zustimmung zur NSDAP. Unser Blatt ist mit 1933 datiert. In dieser Zeit eskaliert die Situation. Mit dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums wird Beckmann aus seiner Lehrtätigkeit an der Städelschule entlassen. Ihm und seinen Schülern wurde damit die Möglichkeit einer künstlerischen Betätigung genommen. Einige ihrer Werke wurden auf dem Frankfurter Römerberg verbrannt. Beckmann wird diffamiert, isoliert, künstlerisch und sozial ausgegrenzt. Allein aus dem Städel beschlagnahmten die Nationalsozialisten 13 Gemälde und über 100 Zeichnungen und Druckgrafiken des Künstlers. Vielleicht zeigt der Mord genau das. keinen tatsächlichen Mord, sondern den seelischen und künstlerischen Mord an seiner Existenz. Noch 1933 verlässt Beckmann Frankfurt und zieht nach Berlin, in der Hoffnung, dort weniger sichtbar zu sein. Doch auch dort erlebt er die Gewalt des Regimes unmittelbar. Ein ähnliches Schicksal trifft wenige Zeit später den Komponisten Paul Hindemith. 1934 wird seine Sinfonie Matthes der Maler in Berlin unter Wilhelm Furtwängler uraufgeführt. Noch im selben Jahr sorgt eine Hetzkampagne für einen Aufführungsboykott seines Werks. Furtwängler protestiert öffentlich, legt schließlich alle Ämter nieder, vergeblich. Hindemith entscheidet sich zur Emigration in die Schweiz. 1937 erlebte Max Beckmann den nächsten Niederschlag. In der Ausstellung Entartete Kunst werden rund 700 Werke von 120 Künstlern diffamierend präsentiert. Darunter zahlreiche Arbeiten von Max Beckmann. Ebenfalls gezeigt wird ein Porträt von Paul Hindemith, gemalt von Rudolf Heinisch. Das Bild hängt zuvor im Städelmuseum, wird nun öffentlich verunglimpft und anschließend als unbrauchbar zerstört. Während 1937 die demütigende Ausstellung eröffnet wird, verlässt Max Beckmann Deutschland. Er lebt zunächst in Amsterdam und erhält 1947 das ersehnte Visum für die USA. Beckmanns Hoffnung, seine Arbeit unbehelligt fortsetzen zu können, war mit der Entlassung von der Städelschule, der öffentlichen Diffamierung und dem Rückzug von Käufern und Förderern zerstört. So, wie Beckmann bislang gemalt hatte, mit scharfem Blick auf Gesellschaft und Politik konnte er nicht weitermachen. Das war ihm schon 1933 klar, als unser Aquarell entstanden ist. Aber was kann man noch sagen, wenn man nichts mehr sagen darf? Was kann man noch malen, wenn man nichts mehr malen darf? Beckmann antwortete in seinen Bildern mit Mystik, Symbolik und Fantasie. Nicht als Flucht, sondern als künstlerische Strategie. Und genau diese Offenheit, dieses Arbeiten mit Andeutung statt Erklärung, brauchen wir nun auch für den nächsten Song von den Cocteau Twins. Mystisch anmutende Song der Cocteau Twins wirft Rätsel auf. Selbst wenn man versucht, den Text zu entschlüsseln, entzieht er sich einer eindeutigen Bedeutung. Worte funktionieren hier weniger als Träger von Inhalt, sondern als Klang, als Phonetik, als emotionale Oberfläche. Sinn entsteht nicht durch Erklärung, sondern durch Stimmung, durch Andeutung, durch das, was zwischen den Zeilen liegt. Auch die großformatigen Aquarelle von Max Beckmann, die 1933 entstanden sind, verweigern sich einer klaren Deutung. Es ist das Jahr, in dem ihm die Grundlage seiner Arbeit als Maler entzogen wird. Doch er gibt seine künstlerische Tätigkeit nicht auf, er macht weiter, nur ganz anders. In anderen Werken Beckmanns aus dieser Zeit wird seine neue, verschlüsselte Bildsprache deutlich. Schlangenkönig und Hirschkäferbraut tanzen am Strand. Zeus erscheint als Stier und raubt die schreiende Europa. Die Aquarelle von 1933 bleiben bewusst geheimnisvoll. Verglichen mit ihnen wirkt unser Werk Der Mord erschreckend real. Ohne konkret zu werden, deutet Beckmann ein Ereignis an, über dem ein dichtes Geheimnis liegt. Um diese psychologische Spannung zu erzeugen, konstruiert er einen undefinierten Raum. Wie hoch ist der? Was geschieht links und rechts? Gibt es einen Ausweg? Der Raum wird geschlossen, fast hermetisch, und damit rückt eine beunruhigende Frage in den Vordergrund. Gibt es hier überhaupt ein Entkommen? Denn wo führt das Fenster hin? Genau an diesem Punkt setzt unser letzter Erzählstrang an. Ein verschlossener Raum, aus dem es keinen Ausweg gibt.
Can't sleep. 3 a.m. stare at the ceiling, murder the feeling, spider crawling the corner, brown recluse. So appropriate. Cornucopia, so be it, say I'm over it. Playing little dirt, this ain't what you want. Look at my feet, I put my sneakers in the trunk. Pass a fat burger through Atwater Village, laugh for a minute, couldn't cry for the life of me. Park by the bridge, sit on the hood, look at the cars, stare at my hands, look at the moon. I can't find it, it's gone, what's wrong? Didn't respond when I texted you last night, you alright? Yeah.
Don't go, gotta know, please run away. I'm a murderer, what can I say? Don't go, gotta know, please run away. I'm a murderer, what does that change?
Man is a star bound to a body inside of me, 20 million degrees. Burn a man to his knees. Let it not in a hurry, bought a McFlurry and half of an apple pie. When I'm laughing, I'm satisfied. When I'm dying, I'm still alive. Strange position, I'm in a good mood. So good, I'ma kill that spider. That's why the kind of things that they told me alone don't mean that you're lonely. Alone means you finally get it. Made it, they go home and lock up the doors. Hold all the clothes, watch the dark scenes, turn on the lights. Look at the recluse. Look at the recluse. Look at the recluse.
Please don't run away, I'm a murderer, singt Childish Gambino im Song No Exit. Ein Satz, der sofort ein Gefühl von Ausweglosigkeit erzeugt. Genau diese Beklemmung finden wir auch in der Darstellung von Max Beckmann. Ein verschlossener Raum, ein Mord, Schlüssel in der Tür, eine Leiche, zerstörte Möbel, ein trügerischer Spiegel. Was geschehen ist, bleibt unklar. Der Raum wird zur Falle. Damit erinnert Beckmanns Bild an die sogenannten Locked Room Krimis. Verbrechen in hermetisch abgeschlossenen Räumen, die sich jeder eindeutigen Erklärung entziehen. Geprägt von Autoren wie Edgar Allan Poe, Edgar Wallace oder auch Agatha Christie. Max Beckmann besaß eine große Bibliothek und interessierte sich für Literatur und Kino. In Frankfurt am Main und Berlin besuchte er regelmäßig Filmvorführungen. Nicht nur Komödien und Dramen, sondern auch Thriller und Krimis. 1933 erwähnt er in seinem Tagebuch den Film Das Testament des Dr. Mabuse. Zur selben Zeit wurden in Frankreich die berühmten Locked Room Romane von Gaston Leroux verfilmt, darunter Le Mystère de la Chambre Jaune, auf Deutsch Das Geheimnis des gelben Zimmers. Darin geht es um eine blutende Frau in einem verwüsteten Schlafzimmer, um einen trügerischen Spiegel und um einen Raum, aus dem es scheinbar kein Entkommen gibt. Hat Beckmann solche Geschichten gelesen oder gesehen? Haben sich diese Bilder bei ihm festgesetzt als zeitgenössische Erzählungen von Gewalt, Schuld und Ausweglosigkeit? Vielleicht übersetzt er in seinem Aquarell keinen konkreten Kriminalfall, sondern einen modernen Mythos seiner Zeit. Das Titelstück zur Verfilmung des Kriminalromans Le Mystère de la Chambre Jaune. einer der ersten und bekanntesten Romane über einen Mord in einem verschlossenen Raum. Ein Motiv, das sich vielleicht auch auf unserem Blatt von Max Beckmann wiederfindet. Beckmann zieht uns ganz nah ins Geschehen hinein. Wir stehen scheinbar mitten im Raum, ohne Distanz, gefangen in einer klaustrophobischen Enge. Von oben blicken wir auf ein Chaos aus Gegenständen, Formen und Farben. Der Raum bleibt bewusst unklar. Beckmann erklärt nichts. Er gibt keine Antworten. Er stellt Fragen. Diese Ungewissheit ist schwer auszuhalten. Unser Blick sucht nach Ordnung und Sinn, findet aber nichts, woran er sich festhalten kann. Wie in einem Escape Game beginnen wir Hinweise zu lesen. Wohin führt das Fenster? Welcher Schlüssel passt wohin? Wo ist die Mordwaffe? Doch jede mögliche Lösung wird uns entzogen. Genau darin liegt die verstörende Kraft dieses Bildes. Und so kommen wir an ein Ende, das für manche unbefriedigend sein mag. Denn eine eindeutige Lösung gibt es nicht. Vielleicht hat hier ein Serienmörder zugeschlagen. Vielleicht sehen wir einen politischen Mord der NS-Zeit. Vielleicht einen metaphorischen Mord an der Existenz des Künstlers selbst. Oder eine visuelle Übersetzung der Locked Room-Krimis. Vielleicht ist es auch eine Verbindung aus all dem. Was denkt ihr? Verratet mir gern, welches Szenario euch am plausibelsten erscheint. Ich bin gespannt auf eure Gedanken. Und wenn ihr noch tiefer in die Bildsprache von Beckmann eintauchen wollt, im Städelmuseum ist aktuell eine große Beckmann-Ausstellung zu sehen. Noch bis zum 15. März werden rund 80 Zeichnungen und Aquarelle aus allen Schaffensphasen gezeigt. Von selten gezeigten Blättern bis zu zentralen Hauptwerken. Gerade die Zeichnungen eröffnen einen besonders direkten, intensiven Zugang zu Beckmanns Denken und Sehen. Und damit sind wir am Ende unserer Detektivarbeit angelangt. Ich hoffe, euch hat unser Ausflug in die True-Crime-Welt gefallen. Im nächsten Monat widmen wir uns dann Gustave Courbet und seinem Gemälde »Die Woge«. Schreibt mir dazu gerne eure Musikwünsche an mixtape@stedelmuseum.de. Mein Name ist Liz Remter, ich bin Autorin und Produzentin dieses Podcasts. Vielen Dank auch an Anne Sulzbach und Caroline Fuhr für die Redaktion. Zum Abschluss widmen wir uns noch der Frage, ob es tatsächlich ein Verbrechen gab. Sade, is it a crime? Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Der Podcast wird ermöglicht durch die Partnerschaft des Städelmuseums mit der Deutschen Bank.